Ja, ein schönes Lied, alles will ich Jesus weihen, und das singt sich ja auch so gut, wenn wir hier im Gottesdienst sind. Aber sobald die erste Sturmfront in unser Leben einzieht, dann hört man doch Land auf Land ab eine ganz andere Formulierung, nicht alles will ich Jesus weihen, sondern wie kann Gott das zulassen? Und ich weiß jetzt nicht, was die letzte Katastrophe ist, wo das dann auch durch die Medien geht. Ja, ach, die gottlosen Medien kommen dann auch wieder auf den Gott zu sprechen, den sie irgendwo in der Schublade scheinbar für solche Fälle aufbewahrt haben. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wie kann Gott das zulassen, dass arme Kinder in Syrien sterben oder in Afrika so viel Leid und Elend ist? Wie kann Gott das zulassen, dass irgendwelche Sturmfluten über irgendwelche Ländereien ziehen und dort so viele unschuldige Menschen zu Tode kommen oder Hab und Gut verlieren? Wie kann Gott das alles zulassen? Wie kann Gott das zulassen, dass kranke Kinder geboren werden? Gerade jetzt geht wieder irgendeine Meldung durch die Reihe, dass aus unerklärlichen Gründen scheinbar nach 40, 50 Jahren tatsächlich wieder gehäuft Kinder mit Verstümmelungen an den Armen oder Fingern aufwachsen und geboren werden. Und man fragt sich, wo kommt das her? Und natürlich ist dann immer die Frage, wie kann Gott das zulassen? Ganz schnell im Raum. Was ich selten gehört habe, eigentlich noch nie, ist, dass wir gerade in der reichen westlichen Welt oder hier in Deutschland mit unserem ganzen Sozialstaat uns gefragt haben, wie kann Gott das zulassen, dass wir in Deutschland geboren sind und nicht in Timbuktu? Ja, wie kann Gott das zulassen, dass ich drei gesunde Kinder auf der Welt habe? Wie kann Gott das zulassen, dass es mir viel besser geht als den armen Kindern in Afrika? Und diese Frage stellen wir uns oft nicht. Und ich frage mich dann, was ist das für ein Gott, an den wir da glauben oder über den wir dann so gesellschaftlich reden, wenn wir diese Frage, wie kann Gott das zulassen, immer nur dann stellen, wenn uns das Böse oder das Schwere oder das Schlimme begegnet und selten oder nie Gott die guten und schönen Dinge in unserem Leben zuschreiben. Ist da vielleicht sogar ein Gottesbild dahinter, das mit dem Gott der Bibel gar nichts zu tun hat? Darüber werden wir ja gleich sprechen. Ein Gottesbild, das letztlich Gott alles Böse zuschreibt und uns selbst alles Gute. Was steckt dahinter? Ja, was ist eigentlich unser Problem, das wir haben? Ich denke, keiner von uns würde leugnen, dass es Ungerechtigkeit gibt und dass uns Böses widerfährt. Und ja, wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, dass viel von dem Bösen und Leid in dieser Welt, und Gott sei Dank wird das heute auch schon von Wissenschaftlern anerkannt, nicht nur von irgendwelchen Schicksalskräften oder von Gott erzeugt worden ist, sondern vor allen Dingen von uns Menschen selbst. Es sind Menschen, die andere Menschen ausbeuten und ihnen Gewalt antun, aber das vergessen wir häufig. Die Frage ist, okay, was ist da los? Ja, wie kommt das? Wie kommt das, dass wir so ein Gottesbild haben? Dass wir häufig, selbst wenn wir Gott jetzt keinen Vorwurf machen und ständig mit dieser Frage, wie kann Gott das zulassen, vielleicht durch die Welt laufen, und selbst wenn wir hier im Gottesdienst dann schöne Loblieder singen, wie kommt das, dass es doch scheinbar so tief in uns drin steckt, dass wir Gott oft viel zu wenig oder auch sehr ungebührend ehren und preisen, dass wir ihm vielleicht sogar das Böse mehr zuschreiben als das Gute, dass wir uns selbst überschätzen und Gott unterschätzen, dass wir mehr bitten, klagen und flehen, als wir danken und loben, und dass wir schnell vergessen, was Gott Gutes für uns getan hat, und dass wir oft versuchen, aus der eigenen Kraft und Anstrengung heraus Gott das Gute zu leben, das gute Leben zu erreichen, und dabei häufig die Kraftquelle, die wir dafür brauchen, um dieses gute Leben zu erleben, gar nicht erkennen, nämlich Gott selbst, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, die uns jeden Tag neu geschenkt wird. Und der Sonnenschein ist das beste Beispiel dafür, oder auch der Regen. Beide Bilder finden wir in den Psalmen. Und so ist es, glaube ich, auch gar nicht überraschend, dass ich heute über einen Psalm sprechen möchte mit euch. Psalm 103, ich weiß nicht, wer von euch diesen Psalm jemals bewusst wahrgenommen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, einzelne Verse daraus waren mir schon bekannt. Die sind dann in den Lutherbibelausgaben meistens auch schön fett gedruckt, und davon gibt es einige hier. Also sicherlich auch ein Psalm für schöne Spruchkärtchen. Aber wir werden sehen, dass dieser Psalm es also wirklich eine Revolution in sich drin hat, was unser Gottesbild beinhaltet. Und viel mehr ist als nur ein paar nette, freundliche Spruchkärtchen, weil sie uns einen Gott zeigen, der ganz anders ist als der Gott, den wir uns manchmal so schön basteln, ja, und wo wir dann hingehen können und alle unseren Kummer dann loslassen oder alle unseren Frust. Und wenn es uns gut geht, dann hat der Gott nichts mehr zu melden. Dann sind wir die Herren und dann wissen wir am besten, was gut ist, was zum Erfolg führt und so weiter. Und diesen Gott stellt der Psalm kräftig in Frage. Und ich finde es so schön, auch diese Perspektive von Gott mal so am Stück einfach mal zu hören, wie David, der ja auch nicht nur immer eitel Sonnenschein in seinem Leben hat, ich denke, die meisten werden ungefähr mit den biografischen Eckdaten von König David vertraut sein. Das war ein junger Mann, der früh Gott gesucht, Gott geehrt, Gott gelobt und gepriesen hat, der aber dafür sehr häufig auch eins auf den Deckel gekriegt hat, weil es andere Kräfte gab in seinem Leben und in der Welt, die mit allen Mitteln verhindern wollten, dass das, was Gott eigentlich dem David versprochen hatte und wozu er David auch gebrauchen wollte, verhindern wollten. Da war ein König Saul, der an seiner Macht klebt, obwohl Gott schon längst gesagt hatte, dass er sein Recht, König über Israel zu sein, verwirkt hat. Und der trotzdem über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, versucht hat, seine Herrschaft zu festigen und David irgendwie zu entfernen. Und David hat das alles erduldet. Dann ist er König geworden. Ich mache so einen sehr kurzen Abriss über das Leben von David, damit wir eine Idee haben, mit wer hier eigentlich betet und singt und lobt. Dann ist dieser David König geworden tatsächlich. Und man denkt, Happy End, super Sache. Und dann liest man weiter, die Geschichte geht dann weiter. Und dann merkt man, dass dieser David selbst es faustdick hinter den Ohren hat, ja, dass der bei weitem nicht König geworden ist, weil er ein perfekter Mensch ist. Ganz im Gegenteil, was der sich alles zu Schulden kommen lässt, ja, was für ein Elend das alles über seine ganze Familie bringt, das ist ein ganzes Buch wert, ihr könnt das nachlesen in den Königebüchern, in den Samuelbüchern. Wie schlimm das Ganze endet mit Brudermord und er bringt den Mann seiner Geliebten, mit der er ein Kind gezeugt hat, das dann stirbt und so weiter. Also das ist wirklich abstrus, was da vorgeht im Leben von diesem David. Und da ist auch nicht immer alles eitel Sonnenschein und am Ende versucht einer seiner Söhne, ihn sogar umzubringen und vom Thron zu stürzen. Das Ganze geht dann schief, aber am Ende ist der Sohn tot. Und aus Rache für diesen Sohn werden dann auch andere Königssöhne getötet und so weiter. Das ist wirklich eine ganz, ganz grausige Geschichte. Und dieser David hat eine einzige Konstante in seinem Leben und das ist seine Beziehung zu dem wahren, lebendigen Gott. Und es ist interessant mal zu sehen, wie David bei all dem Segen und die Güte, die er bei Gott erfahren hat und auch bei all dem Leid, das er zum Teil aus seiner eigenen Schuld, aber vielleicht auch durch das Schicksal hinzugefügt bekommen hat. Und dieser David, er singt, ich vermute, das ist schon eher gegen Ende seines Lebens, es wirkt sehr reif, was David hier zu sagen hat, er singt im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Er gibt sich selbst seiner Seele einen Befehl und sagt, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und ich glaube, der David, hier hat das schon gesagt, der wusste, wovon er spricht. Und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, übersetzt Luther, oder auch, der dich sättigt mit Gutem, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich glaube, das hat Macht. Und das Schöne hier ist, und dazu möchte ich uns einladen, dass wir Stück für Stück ein bisschen entfalten, was hier passiert eigentlich, ist, dass David bei all dem Leid und all dem Schmerz, den er in seinem Leben erlebt hat, wenn ihr Psalm 102 zum Beispiel lesen wollt, da findet ihr den 5. Bußpsalm, davon gibt es mehrere, wo David sehr wohl auch klagt und weint und sein Herz ausschüttet vor Gott. Das ist alles nicht verboten. Aber wie da quasi so eine Antwort kommt, die überraschen mag. Und ich glaube, dass sie uns auch viel Grund geben kann und helfen kann, eine Einstellung zu Gott zu bekommen, ein Gottesbild zu bekommen, das tatsächlich auch krisenfest ist und das uns durchträgt, nicht nur durch die schönen Momente, wo alles glatt läuft, sondern gerade auch durch die schweren. Und dass wir trotz allem und vielleicht sogar gewegen allem Gott loben und danken. Und das ist, was David hier tut. Er beginnt mit einer Aufforderung an sich selbst, an seine Seele. Seele ist ja der innere Mensch, aber es kann auch das ganze Leben, die ganze Person des Menschen meinen. Also er spricht mit sich selbst und sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und als ob er sich nochmal daran erinnern muss, gleich im nächsten Vers nochmal, lobe den Herrn, meine Seele. Und ich glaube, das ist tatsächlich manchmal so, dass wir uns das wirklich ganz bewusst mal sagen müssen. Mensch, Robert, oder wie auch immer du heißt. Lobe den Herrn. Geh mal in dich. Gibt es da nicht viel Grund zu danken? Und der führt eine ganz lange Liste an, was hier alles Grund zu danken ist. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bin mir sicher, dass hier keiner sitzt, der nicht in irgendeiner Weise schon mal etwas Gutes erfahren hat. Und die Frage ist, wem schreiben wir das zu? Schreiben wir das unserer eigenen Güte zu? Schreiben wir das dem Glück zu oder dem Schicksal? Oder schreiben wir es Gott zu? David sagt, ich nehme an, dass das Gute in meinem Leben ein Geschenk von Gott ist. Und deswegen lobe ich ihn. Ich lobe ihn für das Gute in meinem Leben, für das, was Gott getan hat. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir innehalten, möglichst täglich oder an besonderen Tagen, dass wir innehalten und an das Gute gedenken, was Gott für uns vorbereitet hat. Und dann geht es aber auch weiter und hier sehen wir schon, dass das alles nicht eitel Sonnenschein ist im Leben von David. Er sagt, der dir alle deine Sünden vergibt. Und ja, er meint auch Sünden. Also er meint wirklich ganz viele widergöttliche Handlungen und auch eine Einstellung, die sich selbst auf den Thron Gottes stellt und sagt, ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist. Und ich tue deshalb das, was ich für richtig halte. Koste es, was es wolle. Das ist ja im Kern Sünde und er sagt, Gott, er vergibt mir diese Sünde. Er sagt nicht, Gott sei Dank habe ich auf der Waage von Gut und Böse ungefähr das Gute so ein bisschen auf meiner Seite und deswegen muss Gott ja mit mir zufrieden sein. Das ist ja so die Logik, die oft in uns steckt. Nein, er versteht, dass die Sünde ganz schwer wiegt und dass nur wenn Gott uns die Schuld vergibt, wenn Gott uns unsere Sünden vergibt, können wir tatsächlich befreit aufatmen. Und David hat das erlebt. Wie gesagt, es gibt die Bußpsalmen, wo das nochmal ganz tief auch in Worte gekleidet wird, vielleicht schöner sogar, als wir es selbst können, was das bedeutet, von Gott Vergebung zu erfahren. Und heute, wir haben ja auch das Gleichnis heute gelesen vom verlorenen Sohn, wo das, glaube ich, sehr schön wird. Ne? Der Sohn, der wirklich gegen den Vater handelt, ihn missachtet, ihn ausnimmt und dann von dann zieht und am Ende zurückkommt und der Vater sagt, das zählt nicht mehr, es ist vergeben. Und ich gehe davon aus, dass wir alle, wenn wir Gottes Vergebung erfahren haben, dass wir wissen, wovon hier die Rede ist. Und ich glaube, wir sollten es nicht vergessen, Gott dafür zu danken, dass er uns unsere Sünden vergibt. Er heilet alle deine Gebrechen. Also hier ist die Rede von Krankheiten. Nun könnte man sagen, gut, Gott heilt ja nicht alle Krankheiten, weil manche Leute sterben ja auch in ihren Krankheiten. Und ich glaube nicht, dass David das gemeint hat, denn er selbst wusste sehr genau, dass er auch nicht alle Krankheiten geheilt bekommen hat und dass er am Ende sterben wird. Aber dass Gott die Macht hat, auch Krankheiten zu heilen, das hatte David erlebt und das haben auch wir erlebt. Und dass es keine Krankheit gibt, und vielleicht ist das das alle, ja, jede Art von Krankheit kann Gott heilen. Ja, er kann sogar Tote auferwecken. Das ist, was wir als Christen glauben bei Jesus Christus. Und Gott dafür zu danken. Wir beten ja immer wieder auch für kranke Geschwister, so wie heute für den Arthur. Und wir haben es ja auch erlebt als Gemeinde oder auch persönlich, dass Gott uns Krankheiten geschenkt hat, dass Gott aber auch Heilung geschenkt hat. Und die Frage ist, wie lange beten wir um Heilung und wie lange danken und loben wir ihn dafür, dass er uns Heilung geschenkt hat? Oder glauben wir am Ende dann tatsächlich, ja, wir beten, wenn es uns schlecht geht, am Ende glauben wir, dass die Medizin uns geholfen hat oder unsere gesunde Ernährung. Oder ich weiß es nicht, welche Hausmittelchen ihr da so benutzt, um wieder auf die Beine zu bekommen. Danken wir Gott für die Heilung, die er uns auch immer wieder schenkt. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Ja, das klingt hier bei Luther noch so ein bisschen vielleicht verklausuliert. Die Neue Genfer Übersetzung hat das so übersetzt: Er rettet dich mitten aus der Todesgefahr. Und da sehen wir schon. Und David, der wusste, wovon wir sprechen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Lebensgefahr geschwebt hat, aber David spricht genau davon. Von Momenten, wo unser Leben auf der Kippe ist, sei es bedroht durch irgendwelche Feindseligkeiten, vielleicht durch Kriege, durch Terror oder bedroht vielleicht durch Krankheit. Und David hat erlebt, dass Gott ihn dort von Messer schneide, wo er in Todesgefahr war, gerettet hat. Und dafür preiste ihn. Ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, aber wenn, dann dürft ihr ihn Gott preisen. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir oft gar nicht wissen, welche Gefahren um uns herum lauern, wovor Gott uns bewahrt, wo gar nichts eintritt. Und wir einfach ganz normal weiterleben. Und Gott hat uns das Leben bewahrt und wir haben es gar nicht gemerkt. Dafür wollen wir Gott preisen. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ist auch so ein schönes Wort. Gut, bei David denkt man sich, ja gut, der hat irgendwann die Krone bekommen und das war ein Ausdruck von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Schön für ihn. Aber ich glaube, hier geht es um mehr als nur jetzt König zu werden und gekrönt zu werden, sondern eine andere Übersetzung, die gute Nachricht sagt, der dich überschüttet mit Güte und Barmherzigkeit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir immer wieder in unserem Leben erlebt haben. Gerade wenn es läuft, wenn man das gedacht, Mensch, jetzt läuft es einfach, ja, es ist alles gut, wir sind gesund, im Beruf läuft es vielleicht, die Ehe ist wunderbar, ja, die Familie, alles läuft. Wisst ihr, das sind die Momente, wo Gott uns überschüttet mit seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und die Frage ist, wem schreiben wir das zu? Schreiben wir uns das selbst zu und sagen, Mensch, gut, dass wir so gute Menschen sind und das alles so schön eingefädelt haben? Oder schreiben wir das Gott zu? David sagt, Gott war es, der mich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der mich überschüttet, der deinen Mund fröhlich macht in Vers 5 und du wieder jung wirst wie ein Adler. Oder auch die andere Übersetzung, der dich sättigt mit Guten. Die Idee ist hier nicht, dass Adler nicht auch mal alt werden können, aber scheinbar ist das so, dass bei Adlern das Gefieder immer wieder so erneuert wird, dass sie, auch wenn sie alt sind, immer noch die Kraft und die Flugkraft haben, wie ein junger Adler auch, wenn das Gefieder eben neu gemacht worden ist. Und ich glaube, das ist dieses Bild, das Gott hier oder das David hier verwendet, wofür er dankbar ist, wo er sagt, Mensch, Gott hat mich reich beschenkt und er gibt mir immer wieder neue Kraft und ich fühle mich frisch und gesund. Ja, man sagt das ja auch manchmal so, ne, dass der Körper, der baut vielleicht irgendwann ab, aber im Geist fühlt man sich immer noch jung. Und das ist auch schon ein großer Segen und das ist, wofür wir Grund dankbar zu sein. Dann in Vers 6 setzt David fort, viele weitere Gründe dankbar zu sein. Gott schafft Gerechtigkeit und Recht für alle, die Unrecht leiden. Ja, es gibt Situationen, David selbst hat sie ja erlebt, wo er ungerecht behandelt worden ist, wo man ihm das Recht verweigert hat. Und trotzdem wusste er, am Ende macht Gott alles gut. Und nicht immer erleben wir das. Es gibt Menschen, die in einem Unrechtsregime zum Beispiel zu Tode gekommen sind. Wir haben im 20. Jahrhundert ja einige großartige Beispiele für solche versagenden Regime erlebt, sei es in Deutschland, so in der Sowjetunion oder auch in China oder auch an anderen Orten der Welt, wo wir Menschen haben, die zu Unrecht ermordet und getötet und abgeschlachtet worden sind, eingesperrt worden sind und niemals wurde das gesühnt auf dieser Erde, weil die Verantwortlichen nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Sie sind friedlich gestorben und kein Mensch konnte ihnen etwas. Aber wir wissen als Christen, und David weiß das sehr wohl auch, dass Gott am Ende, wenn es nicht hier auf der Erde geschieht, am Ende wird Gott auch über diese Menschen zu Gericht sitzen. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Und da dürfen wir dann eben auch in Momenten, wo uns Ungerechtigkeit widerfährt, trotzdem dürfen wir loben und danken, weil wir wissen, am Ende macht Gott das gut. Nicht die Ungerechtigkeit ist so lobenswert, das wollen wir nicht loben, sondern das, dass wir wissen, dass Gott wieder Recht schafft. Alles, was bis jetzt kam, war, glaube ich, sehr stark verbunden mit dem, was David persönlich erlebt hat in seinem Leben. Und das war ein wirklich sehr ereignisreiches Leben, vielleicht auch ereignisreicher als so manches Leben von uns, aber im Kleinen können wir doch persönlich mitfühlen. Jetzt kommt er auf einmal auf etwas zu sprechen, das mit David selbst gar nichts zu tun hat. Er spricht hier jetzt von Mose. Er hat seinen Wegen Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Da blickt er zurück in die Geschichte. Auch Mose war damals, als David lebte, schon viele Jahrhunderte tot. Er blickt zurück in die Geschichte und ich glaube, das ist auch, was wir hier sehen können und entdecken können in diesem Psalm. Manchmal ist es so, dass wir so im Schlamassel stecken und dass wir sagen, nee, also ich fühle mich gerade nicht so, als ob ich hier Grund zum Loben hätte. Es gibt diese Momente. Ja? Und da müssen wir auch nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist. Das müssen wir nicht. Wir dürfen Gott unser Leid klagen. Aber der Blick zurück in die Geschichte, ja, wir sind ja nicht die ersten Menschen auf dieser Welt. Und was Gott alles schon in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten und Jahrtausenden mittlerweile gewirkt hat, vieles von dem können wir nachlesen in der Bibel. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir regelmäßig in Gottes Wort lesen, damit uns diese Geschichten in Erinnerung bleiben. Aber nicht nur die Geschichten, die in der Bibel stehen, auch die Geschichten aus der Kirchengeschichte, wo Männer und Frauen Gottes erlebt haben, dass Gott sie aus dem schlimmsten Elend befreit hat, dass Gott Gerechtigkeit geschaffen hat, dass Gott Schuld vergeben hat, auch wenn sie ganz schlimm war, dass Gott selbst im Tode da war, dass Gott überreich beschenkt hat. All diese Dinge dürfen wir auch in der Geschichte, damals David aus der Geschichte Israels, wir heute mit einem noch viel mehr geschichtlichen Hintergrund, dürfen das erleben. Es ist, glaube ich, auch so wichtig, dass wir auch persönlich, gerade an die ältere Generation gerichtet, ihr habt noch viel mehr erlebt von dem, wie Gott sich mächtig in eurem Leben und gütig und gnädig und barmherzig erwiesen hat. Erzählt das weiter. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns als jüngere Menschen, dass uns das bewusst ist, dass dort ein Schatz drin steckt, in den Erlebnissen unserer Eltern und Großeltern. Ja, das waren keine perfekten Menschen. Und ja, sie haben auch ganz viele Fehler gemacht, so wie wir Fehler machen und auch Fehler machen werden. Aber wir dürfen dort sehen, wie Gott im Leben unserer Vorfahren gewirkt hat. Und dieser Blick kann uns helfen, eine ganz neue Perspektive auch auf unser persönliches Leid vielleicht zu finden, wo wir gerade drin stecken. Und das ist ganz interessant, dass zum Beispiel in dem Moment, wo ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und irgendwann die Meldung durchging, Land unter, das sind zu viele, wir gehen unter, es geht alles kaputt, die Flüchtlinge sind an allem schuld, dann war das interessant zu hören, dass es eine Stimme gab in diesem Land, die daran erinnert hat, dass wir direkt nach dem Zweiten Weltkrieg noch viel, viel mehr Flüchtlinge hatten, die nach Deutschland gekommen sind. Nämlich die ganzen Menschen aus Ostpreußen und so weiter, aus Schlesien, die geflüchtet waren. Und das Land war kaputt, alles war kaputt. Ja, und da hattest du eine Bevölkerung, das waren, also wenn wir jetzt von 1 bis 2 Millionen Flüchtlingen heute ausgehen, auf 80 Millionen, dann ist das viel, aber jetzt nur auch wieder nicht so viel, wenn man das vergleicht mit vielleicht 60, 70 Millionen nach dem Krieg, wenn nicht sogar weniger. Und ich glaube 12 Millionen Geflüchteten, die dann in ein zerstörtes Deutschland zurückgekehrt sind, weil ihre alte Heimat verloren war und da nichts mehr war, hier wieder Fuß fassen mussten. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diesen Blick haben, auch in die Geschichte zurück und dass wir sagen, Mensch, dieses Leid, das wir jetzt haben, das ist schwer und das ist auch nicht so einfach zu machen und das hat seine Tücken und Schwierigkeiten, aber wenn wir zurückblicken auf Gottes Handeln, dann wissen wir, dass Gott auch noch mit viel größeren Problemen fertig geworden ist und das kann uns wieder Hoffnung und Zuversicht geben und hoffentlich auch ein Dank und ein Lob von unseren Lippen bringen, dass wir Gott dafür ehren, was er ist. Und deswegen kommt David hier auch gefühlt zu einem Höhepunkt in Vers 8 und er sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und da zitiert er eigentlich Mose. Mose, den er vorhin, auf den er schon verwiesen hat, der ein sehr widerspenstiges Volk, das ihn immer und immer wieder umbringen wollte als politischen Führer, das immer wieder ungehorsam war. Und Mose, der oft auch verzweifelt ist an der Realität der vielleicht Widerspenstigkeit des Volkes Israel, der Gott trotzdem lobt, wo er die Möglichkeit hat, Gott zumindest von hinten zu sehen. Das ist ja der Wunsch von Mose. Er sagt, Gott, zeig dich mir. Und Gott sagt, hier versteck dich in einer Höhle und ich werde so schleierhaft an dir vorbeigehen. Und Gott, Mose darf diese verschleierte Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist, was er sagt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Das heißt, Gott ist nicht nachtragend. Er erkennt unsere Schuld und ja, er wird für Gerechtigkeit sorgen, er wird Schuld auch nicht ungestraft lassen, aber er ist auch bereit zu vergeben. Er ist bereit, seinen Zorn zurückzunehmen und Gnade walten zu lassen, Barmherzigkeit. Und ganz ehrlich, keiner von uns wäre hier, wenn Gott das nicht immer wieder tun würde. Wenn Gott einfach nur sagen würde, ich bin gerecht und Schuld muss gesühnt werden und deswegen machen wir jetzt ein Ende, dann wären wir ja schon alle längst dem Gericht Gottes verfallen. Dann gäbe es uns nicht. Aber weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer wieder eine neue Chance. Und ich glaube, das ist viel Grund, Gott zu danken. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Schlägt in die gleiche Kerbe. Ja, wir hätten Gottes Strafgericht verdient. Und ganz ehrlich, wenn wir uns angucken, was Menschen antun, da fragt man sich schon, wie kann Gott das überhaupt zulassen, dass die Menschheit noch existiert? Aber Gott ist nicht so. Er gibt Menschen immer wieder eine neue Chance, in der Hoffnung, dass sie umkehren und dass sie aufhören mit ihrem bösen Tun und zu Gott umkehren. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und hier kommt zum ersten Mal so eine kleine, gefühlt so eine kleine Bedingung mit rein, ja? Es gilt jetzt nicht mehr allen, sondern denen, die ihn fürchten. Ja, was heißt das, Gott zu fürchten? Heißt das, dass wir vor Angst und zittern vor Gott? Ich glaube, das sollte man nicht ganz vernachlässigen. Und wenn wir Gott vor Augen haben als den Schöpfer und Richter der Welt, dann darf uns das ruhig auch einen gehörigen Schrecken verpassen. Vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass wir selbst schuldig geworden sind und Gott eigentlich bei seiner Gerechtigkeit uns nur noch das gerechte Gericht zusprechen könnte. Gott tut es in seiner Gnade nicht. Und ihn fürchten heißt, nicht nur Angst zu haben vor ihm, sondern vor allen Dingen ihm Ehrfurcht zu erweisen, ihm Respekt zu zollen, ihm die Stellung im Leben zu geben, die ihm gebührt, Gott Gott sein zu lassen. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Betretungen von uns sein. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Verheißung. Ja, der Morgen und der Abend, das ist wahrscheinlich so im Tag der größte Abstand, ja. Unzertrennlich, manche übersetzen Ost und West. Ost und West kommt nie zusammen. Das sind zwei gegensätzliche Richtungen. Und er sagt, so unendlich weit kann Gott die Schuld von uns trennen. Das, was wir falsch gemacht haben, es hat keine Bedeutung mehr. Es gibt auch dieses schöne Bild, Gott versenkt es im tiefsten Meer, da wo keiner mehr ran kann. Und das ist die gleiche Bedeutung hier. Gott vergibt unsere Schuld und wenn er sie vergibt, dann hat sie keine Bedeutung mehr für ihn. Wir Menschen neigen ja oft dazu, wir sagen, ja, ich verzeihe dir, aber beim nächsten Streit sagt man, tausendmal habe ich dir schon gesagt und du hast es wieder gemacht. Und was machen wir da? Wir erinnern und holen alles wieder hervor, was wir eigentlich schon längst vergeben haben wollten. Wir Menschen sind da eher schwach. Aber Gott sagt, bei mir ist das anders. Ich bin da konsequent. Wenn ich vergebe, dann ist es vergeben und vergessen. Und dann hat es keine Bedeutung mehr für mich. Dann ist es so, als ob es nie passiert ist. Es ist weit, weit weg. Uneinholbar weit. Und jetzt kommt in Vers 13 ein so schönes Bild. Und ich glaube, das passt ist eigentlich so, ja, fast die Kurzfassung von dem Gleichnis in Lukas 15. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Auch hier ist wieder das Fürchten. Ich glaube, hier geht es, eine andere Übersetzung sagt auch, barmherzig wie ein Vater mit den Kindern, so barmherzig handelt der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Ich glaube, hier geht es nicht darum, das ist ja schon klar geworden, denke ich, nicht darum, dass die Menschen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, diejenigen sind, die immer alles richtig machen. David hat nicht immer alles richtig gemacht. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Und eigentlich würde das uns alle ausschließen. Nein, dieses Fürchten hier heißt nicht, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir mit der richtigen Einstellung zu Gott kommen. Dass wir mit einer Einstellung zu Gott kommen, wo Gott Gott ist. Wo wir sagen, du bist der Schöpfer, du bist der Richter, du bist mein Erlöser. Du weißt besser für mich, was gut für mich ist. Du kannst am Ende alles wieder gut machen, ich kann es selbst nicht. Und diese Einstellung, das ist das Wichtigste, dass wir eine richtige Einstellung zu Gott haben. Als Christen können wir auf ein Ereignis zurückblicken, das das alles zum Höhepunkt gebracht hat, nämlich Jesus am Kreuz. Gott selbst sendet seinen Sohn, der ein perfektes Leben führt, der wirklich alles richtig gemacht hat und der am Ende unschuldig an ein Kreuz genagelt wird. David, er konnte nur schattenhaft dieses Ereignis vielleicht in prophetischer Weise voraussehen. Wir sehen das ganz klar vor Augen. Und das ist der Grund unseres Glaubens. Das ist, wie Gott sich über uns, seine Kinder, erbarmt, indem er seinen Sohn für uns gibt, stellvertretend für uns zu sterben, all unsere Schuld zu tragen, all die Sünde, all das Boshafte, all die Ungerechtigkeit. Und letztlich ist Jesus Christus der einzige Grund, warum Gott zugleich gerecht und barmherzig sein kann. David hat das so schattenhaft schon erahnt, dass da etwas kommen wird, dass dieses Problem lösen wird, nämlich der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes und der vollkommenen Barmherzigkeit. Jesus hat das möglich gemacht. An Jesus vollzieht Gott das Gericht, das uns alle treffen müsste. Und Gottes Barmherzigkeit ist, dass er erstens diesen Weg schafft, und zweitens dann durch die Auferstehung von Jesus Christus damit auch bezeugt, dass das tatsächlich jetzt gut ist, dass der Weg durch den Tod in das ewige Leben bei Gott nun frei ist. Jesus ist der Beweis, der das möglich macht. Und so dürfen wir uns daran freuen, als neutestamentliche Christen, dass wir sagen, wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Diejenigen, die anerkennen, dass sie selbst nicht in der Lage sind, das gute Leben zu führen, das Gott uns schenkt. Und dass sie vollkommen auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind. Dass wenn sie sich Gott zuwenden und sagen, im Vertrauen auf Jesus, dass er das alles gut macht, folge ich dir. Im Vertrauen auf Jesus, dass er das alles gut macht, lobe und preise ich dich, himmlischer Vater. Für die ist es dann auch tatsächlich gut. Und für die dürfen wir in dieses Lobpreis des David mit einstimmen, dass Gott ehrt, weil er es wieder gut macht. Und dann kommt David auf den Menschen zu sprechen ab Vers 14, denn er weiß, also Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber weht, so ist er nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Er erkennt an und sagt, ja, Gott ist Gott, aber wir sind Menschen. Wir sind Gebilde, die Gott geschaffen hat. Ja, wir sind Gottes Werk, wunderbar gemacht, aber doch vergänglich. Ja, wie ein Hauch, wie der Staub, wo der Wind pustet und weg ist es. Schön wie eine Blume und morgen ist sie verblüht und weg ist sie. Und ja, das ist auch eine Realität in unserem Leben, wo wir Gott Gott sein lassen und auch unsere eigene Unzulänglichkeit und Schwäche und Vergänglichkeit anerkennen müssen. Ja, wie können wir uns dann hinstellen und sagen, Gott das Böse und wir haben das Gute gemacht. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir erkennen, wer wir tatsächlich selber sind. Wunderbar gemacht und morgen sind wir weg. Und vielleicht ist in wenigen Jahrzehnten, vielleicht in Jahrhunderten, auf jeden Fall spätestens dann, auch unsere Erinnerung verblasst. Und kein Mensch weiß noch, dass wir überhaupt da gewesen sind. Aber Gott bleibt. Und trotzdem, sagt David in Vers 17, die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, also auf die Enkelkinder und Fortfolgende, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Gottes Gnade bleibt. Das ist eine Konstante in unserem Leben. Und so vergänglich wie unser Leben auch sein mag und wie vergänglich es uns auch erscheinen mag oder auch wie schön, bei all dem wissen wir, wir leben allein durch Gottes Gnade. Das ist die Konstante in unserem Leben. Und deswegen auch wieder das Fürchten hier, dieses sich an Gott ausrichten, Gott alles von Gott alles erwarten, sich an ihm orientieren. die Beziehung zu ihm suchen. Der Bund ist ja nicht nur so ein Vertrag, haben wir gestern auch bei der Hochzeit so besprochen. Der Bund ist mehr, der Bund ist eine Beziehung, die natürlich auch bestimmte Rechte und Pflichten beinhaltet, aber es ist vor allen Dingen eine Beziehung, die dort geschaffen wird. Gott macht das möglich. Das ist das Unglaubliche am christlichen Glauben, dass Gott uns in eine Beziehung mit ihm sehen will. Er ist nicht der ganz andere, der ganz ferne, das ist er auch, aber er ist auch jemand, der uns die Hand reicht und sagt, und ich will, dass du mein Kind bist. Ich will, dass du zu mir gehörst. Ich will, dass wir zusammen eine Beziehung haben. Das ist das Unglaubliche. Und das ist auch ein Geschenk der Gnade Gottes, für das wir ihn nur preisen können. Und ich glaube, da wird unser Lob von einem Lippenbekenntnis auch zu einer ganz konkreten, realen Tat, indem wir nämlich unser ganzes Leben, nicht nur in unserem Reden hier schön am Sonntag, wenn wir unsere Loblieder singen oder in unseren Gebeten, vielleicht in der stillen Zeit, sondern dass wir in dem Moment, wo wir handeln, wo wir leben, wo wir im Alltag stehen, wo wir mit beiden Beinen im Leben stehen und uns alle möglichen Dinge widerfahren, dass wir in dem Moment sagen, Moment mal, ich handle nicht nach dem, was ich jetzt für richtig halte, sondern ich frage und suche, wie würde Gott das hier managen? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass Gott dadurch geehrt wird? Dass sein Wille Wirklichkeit wird in meinem Leben und in der Welt. Das ist, wovon David hier spricht. Und es ist so schön, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt und die Verheißungen, die er damit verknüpft, an Segen und an Erfüllung im Leben und an Heilung. Und ich meine, eigentlich muss uns das ja gar nicht wundern. Ja, wenn ich meinen Rasierapparat wie ein Rasenmäher benutze, dann muss ich mich nicht wundern, dass der spätestens beim zweiten Mal Rasenmähen nicht mehr funktioniert, weil ich dieses Gerät falsch benutzt habe. Und so ähnlich ist das auch, wenn wir uns selbst, unser Leben, so benutzen, wie es uns gefällt oder gerade passt und nicht danach fragen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, der ja unser Schöpfer ist. Und wenn dann alles kaputt geht, wundern wir uns, wie das sein kann. Ja, kein Wunder. Wir haben hier uns selbst und das, was Gott uns geschenkt hat, einfach falsch gebraucht. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen steckt da auch ein innerer Segen drin, auch wenn man daraus keine Gesetzmäßigkeit machen kann. Wir denken nur an Jesus am Kreuz. Alles richtig gemacht und trotzdem am Kreuz gestorben. Trotzdem wissen wir, dass grundsätzlich im Leben, wenn wir so leben, wie Gott es will, dann geht es gut. Dann kommen wir an die Ziele, die Gott in unserem Leben gesteckt hat. Und mehr brauchen wir ja auch nicht, weil wir wissen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott ist da mit seiner Gnade. Und was brauchen wir mehr? Und jetzt richtet der Psalmdichter nochmal seinen Blick in den Himmel und sagt, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Und das ist eine Wahrheit, die wir manchmal vergessen. Also wir denken, ja, das ist so ein ständiges Kämpfen zwischen Gut und Böse, zwischen dem Reich der Finsternis und des Lichts. Und manchmal sehen wir das auch nur innerweltlich. Ja, dann gibt es da irgendwelche Konflikte zwischen den westlichen und östlichen Mächten oder den nördlichen und südlichen oder wie auch immer sie dann immer alle heißen, zwischen verschiedenen Imperien. Und die Frage ist, wer ist der Stärkste? Wer hat die Weltmacht? David sagt, die Weltmacht liegt bei einem Einzigen und das ist Gott auf seinem Thron. Und auch wenn das hier auf der Erde noch nicht vollends zur Verwirklichung gekommen ist, dürfen wir als Christen das im Glauben schon annehmen, dürfen davon ausgehen, dass Gott alles im Griff hat. Und dass das ganze Hin und Her, das wir sehen im Großen und im Kleinen auf dieser Welt, letztlich alles unter Gottes Herrschaft steht. Und er, solange er in seiner Gnade auch bestimmte Dinge walten lässt und nicht gleich vollends Gericht übt, wird er das am Ende tun. Das ist ein Grund zum Danken und zum Loben und zum Preisen, auch für uns selbst. Wenn wir in Beziehung zu Gott stehen, dann stehen wir in Beziehung zum Weltenherrscher, der Herr ist, auch über das ganze Chaos, das wir selbst oft nicht überblicken oder sogar selber anrichten. Sein Reich herrscht über alles, dafür dürfen wir ihn loben. Lobet den Herrn, ihr seine Engel. Er geht hier den himmlischen Hofstaat durch, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt. Da wird nicht mehr ganz klar, bezieht sich das noch auf die Engel oder sind das schon Menschen hier auf der Erde, die Gottes Wort weitersagen? Dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Und jetzt wird es auf jeden Fall irdisch. Lobet den Herrn alle seine Werke, alle seine Geschöpfe. Und da sind wir ja doch mit drin. An allen Orten seine Herrschaft. Und nochmal zur Erinnerung sagt er, lobe den Herrn meine Seele. Nochmal er blickt hoch zum Himmel und sagt, Gott ist der Herr. Und dann geht er, als ob durch die himmlischen Hierarchien und die irdischen, und kommt bis zu sich selbst und bis zu uns, wo wir sagen müssen, lobe den Herrn, meine Seele, durch alle Hierarchien. Und da merken wir, dass hier auf einmal etwas wieder eingerenkt wird, das vielleicht ausgerenkt war und vieles durcheinander bringt. Vielleicht noch nicht vollendet in der Welt. Auf den Moment warten wir noch, wenn Gott kommt und es tatsächlich auch real hier weltpolitisch einrenkt. Aber sehr wohl in unserer Seele. Und durch den Dank und den Lobpreis Gottes dürfen wir erfahren, dass Gott in unserem Leben auf einmal die Dinge wieder einrenkt und die Gelenke wieder funktionieren, die Beziehungen wieder in Ordnung kommen, wir selbst wieder in Ordnung kommen mit uns selbst, mit Gott und mit der Welt. Und dann können wir von Herzen Gott danken und Gott loben für das, was er getan hat und für das, wer er ist. Man könnte Wortglaubelei betreiben, aber ich glaube, beide Perspektiven sind wichtig. Dass wir Gott danken für das, was er tut, in unserem Leben, in der Geschichte, im Leben unserer Stadt, unserer Mitmenschen, unserer Familie. Aber dass wir Gott auch dafür danken, wer er ist, nämlich der Gütige, der Barmherzige, aber auch der Gerechte. Der, der am Ende der Herr ist und alles wieder zusammenbringt. Und so wird das Lob Gottes, das Lob der Barmherzigkeit Gottes, so wird das Lob ein Heilmittel, wie eine Arznei, wie eine Medizin. Eine Medizin, die hilft in Leid, in Not, in der Schwere der Zeit, wo man vielleicht auch enttäuscht und entrüstet über sich selbst und das eigene Versagen ist. Aber auch prophylaktisch. Vielleicht geht es dir gerade gut. Früher oder später wird das vielleicht nicht mehr so sein. Und das Lob Gottes ist ein Heilmittel, das uns hilft in der Not, aber auch prophylaktisch darauf vorbereitet zu sein. Mit unserem Lobpreis stellen wir die gute Ordnung Gottes wieder her. Wir lassen Gott Gott sein und wir erkennen, dass wir Menschen sind. Und wir stellen uns als Menschen wieder in die Ordnung ein. Ja, wie diese Chronologie in Vers 19 des Hofstaats Gottes, ja, wo Gott der Herr ist. Und wir sagen, und wir sind deine Knechte, wir sind hier, wir ordnen uns unter, wir lassen uns von dir etwas sagen und wir genießen aber auch deine Güte, deine Herrschaft. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit, du bringst das alles wieder in Ordnung. Diese Einordnung hilft uns, Gott wirklich zu loben und zu preisen für das, was er ist. Und ich möchte ein paar praktische Sachen noch mit uns auf den Weg geben, wie das wieder Realität werden kann in unserem Leben. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch Realität, das wäre sehr schön. Ja? Und ich weiß, gerade ältere Geschwister sind manchmal in besonderer Weise geprägt von so einer tiefen Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ich erinnere mich noch, die Oma von Olga, sie hat jeden Morgen und jeden Abend ihre Andacht gehalten. Und es war ganz interessant, wie sie ihre Andacht gehalten hat. Nämlich ein ganz wichtiges Element war, dass sie ganz alleine für sich, sie hat in der Bibel gelesen, sie hat gebetet, und dann hat sie mindestens ein Loblied gesungen. Und sie war schon über 80 Jahre alt und die Stimme, die trug nicht mehr so richtig. Und manchmal krächzte das mehr, als es sang. Aber wisst ihr, das hat mich zutiefst berührt, weil ich gemerkt habe, hier ist jemand, wo die Welt in Ordnung ist. Wisst ihr, sie war schon sehr lange verwitwet, sie hatte kein leichtes Leben gehabt. Aber sie konnte das alles trotzdem ertragen und mit einem Loblied jeden Tag beginnen und enden, auch wo ihre Stimme nicht mehr so gut trug. Und das ist, was ich uns mitgeben möchte. Vielleicht ist das eine Inspirationsquelle. Ich weiß nicht, vielleicht ist Singen auch nicht dein Ding. Ja? Ich habe gehört, dass manche sagen, für sie ist das Musik hören. Ja? Also gar nicht selbst zu singen, aber eben christliche Musik zu hören und sich bewusst zu machen, sich einzuordnen, ja? In Gottes Schöpfungsordnung. Zu sagen, Gott ist Gott und wir ehren und wir loben ihn und wir sind hier mitten, vielleicht auch in dem Chaos, aber Gott ist der Herr und er macht alles gut. Er wird mit uns fertig, er wird mit der Welt fertig und er wird das zu einem guten Ende führen durch Gesang. Vielleicht ist es auch einfach, dass wir Gedenktage einlegen. Es gibt ja viele mögliche Jubiläen, Geburtstage, wir feiern ja auch Geburtstage oder auch sonstige besondere Tage, wo wir gedenken, vielleicht auch Feiertage. Dass wir Gedenktage auch zu Danktagen machen, wo wir ganz bewusst Gott danken für das, was er geschenkt hat, für das, die Gnade, die er gewalten hat. Ein Jahr mehr Ehe, ein Jahr mehr Leben, ein Jahr mehr Erfahrungen. Oder was ist, glaube ich, der nächste Feiertag, ist Tag der Deutschen Einheit, ja, dass wir Gott danken dafür, dass er ein System, wo alles auf Konfrontation stand, auf einmal so hart aufgehen lassen. Und ich meine, viele von uns sitzen hier, wahrscheinlich ohne die Wiedervereinigung wären wir gar nicht hier als Russlanddeutsche. Wer hätte das, vielleicht 87 oder wann auch immer, überhaupt für möglich gehalten? Ja, kein Mensch hätte das für möglich gehalten, dass das passiert. Und heute schauen wir auf Konflikte, die vielleicht ähnliches Kaliber haben in Korea, Nord- und Südkorea, und wir denken uns, oh meine Güte, wie soll das mal enden? Aber wisst ihr, die Gedenktage, sowas wie die Wiedervereinigung, sie sind Grund, Gott zu danken, was er möglich gemacht hat, und sie geben uns Hoffnung und Zuversicht, dass Gott auch so verzwackte Konflikte wie in Korea lösen kann. Wir wissen nicht, wann er das machen wird und wie er das machen wird, aber er kann es. Und dafür wollen wir Gott danken. Wisst ihr, dass viele Christen in Südkorea gerade am 3. Oktober feiern? Weil für sie das große Hoffnungszeichen Gottes ist, dass auch in ihrem Land wieder Heilung stattfinden kann. Und ich glaube, wir können natürlich selbst für uns persönlich gucken, wann diese Gedenktage sind. Aber lass uns Gedenktage auch immer als Danktage begehen und feiern, wo wir Gott danken für das, was er getan hat. Ich weiß, viele unserer Hauskreise beten ja auch in den Hauskreisen gezielt füreinander. Und ich weiß nicht, ob das jemand schon macht, aber wir machen es auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe gehört, dass das manche sehr wirkungsvoll über eine Zeit lang gemacht haben, nämlich ein Tagebuch zu führen als Hauskreis. Das kann man natürlich auch privat machen für die eigenen Gebetsanliegen. Und zwar schreibt man dann alle Gebetsanliegen wie in so einer Tabelle einfach auf. Man schreibt, hier ist das Datum, wann dieses Gebetsanliegen aufgetreten ist. Und dann schreibt man ein paar Zeilen, dass man weiß, worum es geht. Man betet dafür und lässt ein bisschen Platz, dass man da das Datum der Erhörung reinschreiben kann, wenn Gott dieses Gebet erhört. Ich weiß, dass einige, die das gemacht haben, nach ein, zwei Jahren mit Tränen in den Augen zurückgeblickt haben und gesagt haben, Gott hat all unsere Gebete erhört. Oder Gott hat die meisten unserer Gebete erhört. Und manche, ja, die noch offen sind, die sind voller Zuversicht, Gott wird es tun. Und so kann auch so ein kleines Hilfsmittel wie ein Tagebuch uns helfen, daran zu denken, was Gott Gutes für uns getan hat. Gerade auch in den Momenten, wo wir vielleicht Angst haben, wo wir Sorgen haben, wo wir uns einsam fühlen. Ein Psalm zu lesen, wie der Psalm 103. Davon gibt es noch ganz viele schöne 150 Stück in diesem Buch. Und das ist eine Möglichkeit. Ich kenne einen Pastor, der sagt, ich gehe nie ohne meinen Psalm aus dem Haus. Ja, und was er meint ist, er liest morgens, bevor er aus dem Haus geht, tatsächlich jeden Morgen einen Psalm. Und er sagt, das gibt mir Kraft, weil ich da in Beziehung komme zu Gott. Ja, weil ich dann spüre, ich kann mitbeten, ich kann vielleicht auch mitklagen, ich kann mich freuen, ich kann loben und danken. Und meine Welt kommt in Ordnung, weil ich weiß, Gott ist Gott und ich bin hier. Und ich kann in Beziehung zu Gott leben und er gibt mir die Kraft und die Gnade und die Barmherzigkeit, die ich brauche für diesen Tag. Und das kann eine Hilfe sein. Rick Warren, ganz berühmter Baptistenpastor aus den USA, sagt zum Beispiel, er beginnt jeden Morgen mit einem Dankgebet. Also sobald er die Augen aufmacht, sage ich ein kurzes Dankgebet. Und wenn ich schlafen gehe und alles zu Ende ist, sagt er, dann bete ich auch nochmal ein kurzes Dankgebet für alles, was Gott geschenkt hat. So, sobald ich die Augen aufmache und sobald ich sie schließe, danke ich Gott für all das, was er uns geschenkt hat. Ich denke, das ist auch eine sehr gute Übung, die uns hilft, in dieses Lob und in diesen Dank Gottes einzusteigen. Lob und Dank ist eine Kraftquelle, die uns hilft, ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ein Prediger, der hat das von seiner Mutter erzählt, er sagte, diese hatte immer so ein Motto und das lautete so, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und da merkt man, dass hier etwas ist, das darüber hinausgeht, als dass man, sag ich mal so, à la Münchhausen, ja, dass man sich versucht, an den eigenen Haaren oder am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Da ist eine innere Kraftquelle, die einem hilft, auch in den Schwierigkeiten des Lebens heraufzukommen. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht ausprobiert, ich hoffe, ihr müsst es auch nicht ausprobieren, aber ich habe gehört, dass wenn man zum Beispiel im Treibsand versinkt, dann machen die meisten Leute ganz wilde, fuchtelnde Bewegungen und sinken noch tiefer rein. Oder im Watt soll das wohl ähnlich funktionieren. Wenn man aber die richtigen Bewegungen macht, kann man sich selbst, nicht an den Haaren, aber durch die Füße, kann man sich selbst aus dem Treibsand wieder rausarbeiten. Und ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich meine, das sind so spezielle kleine Bewegungen mit den Füßen, wo man dann irgendwie so versucht, wieder Auftrieb zu bekommen. Und ich dachte, das ist doch wirklich ein schönes Bild. Nein, wir können uns nicht an den eigenen Haaren aus dem Schlamassel herausziehen. Und letztlich sind wir natürlich auf Gott angewiesen. Aber ich glaube, dass er uns im Lob und im Dank ein Mittel gegeben hat, das uns helfen kann, aus dem Treibsand des Alltags und vielleicht aus dem Watt, wo wir versinken, herauszukommen, indem wir, so wie David auch, zurückblicken auf das, was Gott schon getan hat und ihn einfach dafür loben, dass wir das zu einer alltäglichen Haltung werden lassen, Gott zu danken und zu preisen, zu loben, sei es im Singen, sei es in der Stille der Gedanken, sei es im Aufschreiben von Ereignissen, wo wir zurückblicken können, was auch immer uns hilft, findet da, lass uns da unseren Weg finden oder in diesem Motto, das wir uns vielleicht bewusst machen, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben, dass wir dieses Heilmittel, das Gott uns gibt, im Alltag immer wieder gebrauchen, um die Welt, wenn sie auch im Großen vielleicht total aus den Fugen geraten mag, die Welt in unserer Seele, in unserem Innern wieder in Ordnung zu bringen, weil wir Gott Gott sein lassen und wir uns selbst dem einfügen. Und, ich hatte Daniel und das Musikteam gebeten, dass wir diesen Gottesdienst und diese Predigt ganz bewusst auch mit einer kleinen Anbetungszeit beenden, wo wir zusammen singen, ein Loblied, und dann auch im Gebet, jeder der mag, im Lauten und im Leisen, Gott sein Lob, sein Dank bringen darf. Amen.